Expedition Ocean Change 2022. Mit Arvid Fuchs in den nördlichen Nordatlantik. Moin und herzlich willkommen zur 49. Folge unseres Podcasts. Hier ist Bärbel aus Hamburg.
Und hier ist Arvid aus Húsavík in Island.
Arvid, ihr habt den nächsten Hafen erreicht. Wie war die letzte Etappe? Und wo bist du jetzt gerade? Du hast eine Holzwand hinter dir, aber das ist nicht die Dagmar Orn, wenn ich das richtig sehe.
Nee, das ist hier, Húsavík ist ja ein gemütlicher kleiner Ort, wo es sehr viele Whale-Watching-Boote gibt und entsprechend gibt es hier auch viel Publikumsverkehr, also viel Tourismus und hier gibt es so ein Café, das Gamli Bauke heißt das, das ganz gemütlich ist und da sitze ich jetzt draußen auf der Terrasse, weil ich hier eben auch WLAN habe.
Sehr geschickt. Und sind da viele Touristen jetzt rund um dich rum?
Ja, das ist hier natürlich so die Peak Season, die Hochsaison und hier gibt es ja gleich drei Unternehmen, aber das Größte und das Netteste ist eigentlich dieses North Sailing. Die haben so richtig schöne Holzschiffe, Kutter, mit denen sie rausfahren und die auch so ein bisschen der Platzhirsch hier am Ort sind und das sind auch ganz lange alte Freunde von uns und die Dagmar Orn hat hier auch schon mal überwintert und wir freuen uns immer, wenn wir uns sehen. Die besuchen uns auch zu Hause in Deutschland, also das ist eine ganz alte Freundschaft. Und insofern ist das so ein bisschen hier wie nach Hause kommen. Also mit dem Schiff, die Dagmar Orn ist hier bestens bekannt. Wir liegen hier sehr gut. Es sind gute Versorgungsmöglichkeiten in dem Ort. Und und das bietet sich natürlich jetzt auch alles gerade an, weil wir ja gerade das letzte Projekt mit den Walforschern auch hier beendet haben. Also am Sonnabend sind wir hier eingelaufen und am Freitag und am Sonnabend sind die dann ausgestiegen.
Das hört sich so spannend an, was du erzählst. Also zum einen habe ich das Gefühl, du hast ganz viele Häfen im Norden, wo du nach Hause kommst, wo du einfach fest dazugehörst. Und Húsavík ist einer dieser vielen Häfen. Nun musst du ja nicht bei North Sailing an Bord gehen, um Wale zu finden, sondern du warst ja selbst unterwegs. Wie war es denn mit den Walforschern? Habt ihr Entenwale, habt ihr den nördlichen Entenwal entdeckt?
Muss ich mit dieser Aussage gleich anfangen? Leider nein.
Aber
Enttäuschung relativiert sich. Wir waren natürlich, ich glaube, mehr enttäuscht als die Walforscher. Also es ist ja vor allem eine Initiative, die von der Universität Island ausgeht. Und die haben natürlich auch andere Walforschungsprojekte über Orcas und sonstige. Aber einer der Walarten, über die man extrem wenig weiß und weil sie auch so schwer zu finden sind, sind, auf Englisch heißen sie Bottlenose Whales und auf Deutsch heißen sie Entenwale. Die sind also gar nicht so riesig, so groß, aber sie sind eben schwer zu finden und deshalb möchte man eben gerne mehr darüber erfahren. Und wir haben in der zurückliegenden Woche ja so richtig so Raster gefahren um die Insel Grimsey, die nördlichste Insel Islands herum, mit so Schlepphydrofonen, die, ich weiß gar nicht wie weit, 100 Meter oder sowas hinter dem Schiff hergeschleppt werden, wo man gerade auf die Bodenstruktur des Meeresbodens schaut, wo es so Tiefseegräben gibt oder so unterseeische Bergrücken, weil die gerne diese Steilabfälle suchen. Und ja, wir haben es gesucht und die haben diese unendlichen Daten, die das Hydrofon dann nun vermittelt hat, einfach aufgezeichnet. Und dann gibt es im Institut an der Uni eben ein bestimmtes Programm, das eben quasi diese möglichen Klicklaute, die die Wale ausstoßen, und daran kann man sie identifizieren, dann herausfiltert. Also sie müssen jetzt nicht diese ganze tagelangen Aufzeichnung sich anhören, sondern der Rechner filtert das für sie Relevante heraus. Und deshalb kann ich gar nicht sagen, ob sie in der Nähe gewesen sind oder nicht. Das wird sich später erst zeigen. Aber für uns war es natürlich trotzdem aufregend, das mitzumachen. Und vor allen Dingen haben wir auch andere Wale gesehen, also Buckelwale und Delfine. Und das war natürlich ganz schön. Das interessierte bloß die Wissenschaftler nicht. Aber uns hat es interessiert.
Echt? Die haben da nicht mit der Wimper gezuckt, wenn da andere Wale unterwegs waren dann?
Doch, die haben schon geguckt und konnten das natürlich auch genau einstufen. Das ist ein Buckelwal und das ist ein Minkiwal und ein Zwergwal und so. Also das war für die aber mehr so ein Alltagsgeschäft. Also da entstand keine große Begeisterung in dem Sinne, sondern sie waren eben fokussiert auf diese Entenwale. Gleichwohl muss ich sagen, also wir haben unheimlich viel gelernt von denen. Also auch gerade was die Verwendung unseres eigenen Hydrofons auf der weiteren Reise angeht, weil das nun wirklich so die Hydrofon-Experten sind sozusagen. Und wir werden auch weiterhin für die mit Hydrofon und visuell versuchen, diese Entenwale gerade im Bereich Jan Mayen aufzufinden und sie dann zu informieren. Also insofern geht dieses Projekt ein bisschen weiter. Ob wir welche finden werden, wissen wir nicht. Also es ist, wie Sie selbst gesagt haben, eine Walart, die extrem zurückhaltend und scheu ist und selten anzutreffen ist. Aber gerade deshalb ist sie eben für die Wissenschaft auch so interessant.
Ich habe gelesen, dass die in 1000 Metern Tiefe leben und auch bis zu 2 Stunden unter Wasser bleiben. Also dass auch die Chance, sie zu sehen, total gering ist.
Ja, das sind echte Tieftaucher und die haben ein gutes Durchhaltevermögen, was das Tauchen angeht. Und deshalb kann man eben, selbst wenn man welche gesehen hat und die abtauchen, dann bleiben sie mal eben 40 Minuten oder länger irgendwo da. Und sie bleiben ja auch nicht statisch unter Wasser stehen, sondern sie bewegen sich da ja auch vor auf der Nahrungssuche. Und insofern ist eben halt die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann schon wieder an einer anderen Stelle sind, relativ groß. Und das macht es eben schwierig, aber diese Walforscher sind da unverdrossen. Die sind in 14 Tagen sind sie dann auf den Azoren und haben dort genauso ein Projekt, wo sie versuchen, die Wale ausfindig zu machen. Also sie waren auch gar nicht so enttäuscht, weil sie die Wahrscheinlichkeit, sagen sie, dass man sie wirklich findet, erstmal relativ gering ist, weil man weiß ja nicht, wo sie sind.
Aber die brauchen die Daten jetzt nicht für eine Masterarbeit oder eine Abschlussarbeit, sondern das ist ein Forschungsprojekt, was sich irgendwie mit den Entenwalen beschäftigt, was aber jetzt keinerlei Zeitdruck hat, oder?
Ja, also die eine, die dabei war, die macht ihr PhD, also ihre Promotion eben gerade über die Entenwale. Aber es gibt ja auch schon Erhebungen und Daten von früheren Sichtungen. Also das alles hing jetzt nicht nur von den Sichtungen ab, die wir gemacht hätten, wenn sie denn da gewesen wären, sondern es gibt da andere verwertbare Daten. Aber gerade dieses Prozedere und das Vorangehen, das ist natürlich interessant. Wir hätten es natürlich gerne gesehen, wenn man da auch irgendwie jetzt so eine Biopsie oder wie auch immer von dem Wal hätte nehmen können. Wir haben ja diese ganzen Manöver geprobt und was man machen muss. Und insofern war das schon ganz spannend. Aber wie gesagt, leider keine Erfolgsmeldung.
Was wäre passiert, wenn ihr einen gesehen hättet? Was hättest du dann machen müssen?
Also ich relativ wenig, das hätten die Wissenschaftler gemacht. Die haben so ein spezielles Luftdruckgewehr gehabt, mit dem sie so Pfeile verschossen haben, die so ein Stückchen Haut von dem Wal herausgeschnitten hätten. Und dann rutschen diese Pfeile ab und treiben im Wasser. Und meine Aufgabe wäre es gewesen, mit dem Schiff so an diesen kleinen Pfeil heranzufahren, dass man ihn mit so einem Kescher wieder herausfischen kann. Das haben wir eben halt geprobt an so einem Dummy, an einem Kunststoffstück und das hat auch eigentlich alles gut geklappt und darüber hinaus hatten sie ja auch noch vor, einige Wale zu markieren mit Sendern, um wirklich mehr Informationen zu bekommen, wo sie sich denn eigentlich aufhalten, weil das ist eben halt die große Ungewisse und die große Frage, die sich den Wissenschaftlern stellt.
Ach, schade, dass das nicht geklappt hat, ja.
Ja, gut, aber das haben sie uns von vornherein gesagt, hängt eure Erwartungshaltung nicht zu hoch. Das ist eben halt dieses Forschungsprojekt, was über Jahre hinweg läuft und wo man mal Glück hat. Also zufällig hatten sie einige Tage vorher, bevor sie hier eingestiegen sind, direkt unmittelbar vor der Küste welche gesehen, aber aus größerer Entfernung, wo man eigentlich nicht damit rechnet, dass sie hier sind. Sie sind eigentlich immer eher weiter draußen, so in tieferen Gewässern. Aber ja, die Wale machen halt das, was sie für richtig halten. Das ist ja auch gut so.
1902 ist mal einer auf Langeoog gestrandet. Der hatte sich aber echt verschwommen.
Ja, ist tatsächlich. Das wusste ich gar nicht. Ja. Also hier gibt es ja auch in Husavik ein wirklich sehr gut aufgemachtes Walmuseum. Und da hat man eben auch Skelette von gestrandeten Walen und unter anderem eben auch von so einem riesigen Blauwal übrigens. Und da wird einem erstmal bewusst, wie gigantisch diese Tiere sind. Also ein komplettes Skelett, was man hier irgendwann mal am Strand den Walen gefunden hat. Und unter anderem eben auch ein Skelett eines solchen Entenwals. Und so haben wir ihn zumindest in skelettierter Form mal sehen können, aber leider nicht lebendig und im Rahmen dieses Programmes.
Du bist echt ein totales Forschungsschiff, Arvid. Oder die Dagmar Orn ist ein totales Forschungsschiff. Das ist echt faszinierend, was du erzählst. Jetzt sind die Forscher von Bord. Wie war das Zusammenleben mit ihnen an Bord? Waren die auf so einen alten Haikutter und auf das Leben an Bord eingestellt oder hatten die andere Erwartungen gehabt?
Nein, die waren total locker. Das sind ja auch relativ junge Leute, muss man einfach sagen. Und die freuten sich darauf, auch mit so einem Schiff zu fahren. Und die hatten dann eine ganze Menge Ausrüstung natürlich mitgebracht, aber haben sich auch gleich mit eingebracht. Und das hat richtig Spaß gebracht auch. Und das war nun überhaupt nicht, dass sie nun irgendeine Erwartungshaltung gehabt hätten an das Schiff, an uns. Wir haben sie auch eingeladen, mitzufahren. Und insofern war das wirklich eine gute Gemeinschaft. Und wir haben dann also am Freitagabend noch hier eine schöne Abschlussparty gemacht an Bord und das war dann gut.
Was haben Sie gepostet? Pizza gab's.
Pizza gab's und Gin Tonic gab's, ja.
Oh wow, oh, im Hafen gibt es Alkohol, unterwegs nicht, ne? Ja, nein. Genau. Gut, dann sind die von Bord gegangen und dann war wahrscheinlich erstmal große Reine machen und alles vorbereiten für den Crewwechsel, oder wie war, ist es, was ja. Ist, spielt sich zurzeit ab?
Ja, das war dann der nächste Schritt. Also es war so ein Tag, wo erstmal alles wieder aufgeklärt wurde. Und dann sind gestern die anderen Crewmitglieder gekommen. Die hatten ein bisschen Probleme mit dem Gepäck, was hängen geblieben ist. Aber das scheint ja momentan ein gängiges Problem zu sein. Insofern hatten sie so ein bisschen Sorge, dass noch nicht alles mitgekommen ist. Aber über Umwege ist es dann doch hier tatsächlich in Husavik angekommen. Und insofern sind wir jetzt vollzählig. Also 5 neue Crewmitglieder sind gekommen und wir sind jetzt insgesamt 10 Personen an Bord und haben uns jetzt gut eingerichtet und jetzt beginnt das Schiff wirklich für die Fahrt nach Norden und nach Grönland vorzubereiten. Das heißt, es muss hier natürlich jetzt komplett nochmal verproviantiert werden, bestimmte Wartungsarbeiten werden durchgeführt. Ja, und dann setzt natürlich auch das große Warten ein und die Spannung, wie sich die Eislage an der grönländischen Küste entwickelt. Und das ist natürlich jetzt gerade zu dieser Jahreszeit, zu diesem Zeitpunkt, was ganz spannend ist.
Das heißt, ihr könnt im Moment noch gar nicht ablegen. Ursprünglich war mal geplant, dass ihr heute oder morgen ablegt, aber ich habe schon mitgekriegt, es dauert noch ein bisschen.
Das dauert jetzt noch ein bisschen, weil wir einfach auf günstigere Eisverhältnisse warten müssen. Also es macht keinen Sinn, jetzt direkt nach Jan Mayen zu fahren und von dort aus nicht wissen, wo man an die Küste kommt, weil das Eis bricht relativ spät auf in diesem Jahr. Das sind ja nun Umstände, die man auch nicht beeinflussen kann. Und deshalb warten wir hier lieber noch ein bisschen besser, damit wir dann wissen, wie sich das entwickelt. Aber die Eislage entwickelt sich relativ schnell jetzt.
Weißt du, woran das liegt, dass es dieses Jahr so spät ist? Ich meine, andererseits hat man gerade von den Hitzewellen gehört, auch im Norden.
Also die Isländer sprechen von dem kaltesten Sommer seit 30 Jahren. Und es ist hier ausgesprochen kühl und so, und es ist regional eben sehr unterschiedlich. Und es gibt natürlich immer diese natürlichen Schwankungen. Das eine Jahr ist besser als das andere Jahr. Und letztes Jahr war es eben sehr, sehr günstig. In diesem Jahr ist es eben etwas schwieriger. Das sind die normalen Schwankungen, die man auch nicht beeinflussen kann. Und so ist es eben.
Da bist du ganz entspannt. Jetzt wartet ihr einfach, bis das Eis weiter schmilzt und dann legt ihr ab Richtung Jan Mayen.
Ja, das ist so. Du hast, wenn du was lernst bei diesen Polarfahrten, ist es geduldig zu sein, weil mit Ungeduld kannst du nichts erzwingen und insofern muss man geduldig sein und abwarten, wie sich das jetzt entwickelt.
Und die nächste Etappe ist 6 bis 7 Wochen lang, ne?
Ja, das ist eben eine lange Etappe, also wo wir eben gerade dann nach Jan Mayen und von dort aus eben an die Ostküste Grönlands fahren. Nach Jan Mayen ist kein Problem, aber von dort aus weiter an die Ostküste Grönlands, das ist das Problem.
Es ist jetzt gerade eine große Touristengruppe im Hintergrund bei dir,
ja,
oder?
Ja, es ist gerade etwas laut hier, ja.
Da müsst ihr dann durch diese Eisströme durch.
Ja,
das sind Deutsche.
Ja, es ist sehr international. Ja. Es zieht sich ja entlang der grönländischen Küste, so dieser Ostgrönlandstrom wird da genannt. Und man muss sehen, dass jetzt in den Fjorden überall das Eis aufgebrochen ist. Und das sind ja riesenlange Fjorde. Und das muss sich ja entleeren. Das heißt, es treibt jetzt wie aus so einem Trichter heraus und bis es quasi an die unmittelbare Küste kommt und wird dann von der Strömung erfasst und treibt dann weiter nach Süden. Und das ist eben halt Zeitfaktor, den man schwer beeinflussen kann.
Okay, wir warten einfach ab. Arvid, ich habe auf Instagram gestern wieder gefragt, welche Fragen deine Fans an dich haben. Und es sind einige Fragen zusammengekommen. Kannst du dich so konzentrieren oder ist das zu laut?
Nö, mach.
Das ist gut. Eine Frage, seid ihr angeleint an Deck? Es gab ja jetzt einige Bilder, wo doch ganz schön Welle war. Seid ihr angeleint?
Also wir tragen Rettungswesten und die haben einen sogenannten Lifebelt, so ein Sicherheitsgurt, mit dem man sich dann anpickt. Das ist nicht unbedingt bei ruhiger See und schönem Wetter erforderlich, aber in dem Moment, wo gearbeitet wird oder auch wenn man bei bewegter See unterwegs ist, dann wird das immer getragen und dann sichert man sich. Ja.
Ist die Dagmar Orn eigentlich von bestimmten GL-Vorgaben ausgenommen?
Ja, das ist ja kein gewerbliches Schiff. Also wir sind fahren ja nicht mit zahlenden Gästen. Also sie ist eine ganz normale Yacht und insofern ist sie davon ausgenommen. Aber sie ist, wollen wir sagen, allen Regularien davon unabhängig ausgestattet. Also das machen wir aus eigenem Interesse.
Wie lange könnt ihr mit der Dagmar motoren, wenn das Wetter mal nicht mitspielt?
Also wir können schon sehr weite Strecken fahren, weil gerade in den grönländischen Gewässern gibt es meistens null Wind. Also da ist so eine ausgeprägte Hochdrucklage, entweder kein Wind oder Sturm. Aber gerade im Sommer ist es so, dass es sehr, sehr still ist und im Eis braucht man eben halt auch die Maschine. Und wir können also schon weite Strecken motoren. Also es ist natürlich immer davon abhängig, was man auch den Brennstoff für Heizung oder sonst was braucht. Das schränkt es dann natürlich ein. Aber das ist schon eine ordentliche Strecke, mit der man motoren kann.
Und ihr macht jetzt nochmal alle Tanks voll, bevor ihr ablegt?
Ja, das machen wir auf jeden Fall. Wir werden jetzt nochmal voll tanken. Insgesamt haben wir über 4000 Liter Diesel an Bord. Und das ist eben halt auch gerade nicht nur für den Motor, sondern auch für die Generatoren und für die Heizung, den Ofen. Wir kochen ja auch eben halt auf einem Dieselherd. Das ist alles der Brennstoff, der hier zum Tragen kommt.
Habt ihr ein Crew-Ritual oder ein Lieblingslied?
Also das kann ich jetzt nicht so sagen. Also wir haben natürlich die Musik von Santiago dabei. Die gehört irgendwie natürlich mit zu dieser Reise. Aber so gewisse Rituale oder sowas haben wir jetzt nicht. Nein.
Mit welcher Geschwindigkeit könnt ihr segeln?
Also die theoretische Maximalgeschwindigkeit der Dagmar, also nur unter Segeln, liegt so bei 9 Knoten. Das haben wir auch schon mal geschafft, aber dafür braucht man dann wirklich optimale Bedingungen. Also ich würde eher sagen, so 6-7 Knoten ist eine realistische Geschwindigkeit, wenn man gut unter Segeln unterwegs ist.
Wie oft könnt ihr Segel setzen oder wann müsst ihr den Motor anstellen?
Also wir dümpeln nicht in der Flaute herum, weil wir immer auch irgendwie einen Zeitplan einzuhalten haben. Also dann motoren wir schon. Aber in dem Moment, wenn genügend Wind da ist, ich sag mal so ab 3 Windstärken oder so, dann setzen wir Segel und nutzen den Wind. Die Dagmar ist ja 80 Tonnen schwer, also wirklich ein schweres Schiff. Und die braucht ein bisschen Wind, um voranzukommen. Und insofern brauchen wir mal schon ein bisschen Wind. Aber so ab 3 Windstärken kann man in der Regel schon ganz gut segeln.
Wie wird die Crew ausgewählt? Initiativbewerbung oder sind immer die gleichen dabei? Ist es eine etablierte Crew?
Also es gibt einerseits eine langjährige Crew, die etabliert ist, die immer wieder kommt. Aber es ist auch gewollt, dass immer wieder neue Leute dazukommen, die sich dann auch bei mir bewerben. Und wir brauchen natürlich auch verschiedene Qualifikationen. Das ist natürlich ein Faktor, der berücksichtigt wird. Wir brauchen Leute, die bei Wind und Wetter das Schiff irgendwie im Griff haben, die was von Technik verstehen, die kochen können. Also das ist wie bei jedem Schiff. Du brauchst verschiedene Qualifikationen, die dann irgendwie eingesetzt werden. Und daraus rekrutiert sich dann natürlich auch die Zusammenstellung der Crew.
Jetzt noch 2-3 Fragen von Facebook. Wird es eine Doku zum Thema geben? Es wäre spannend, die komplette Expedition zu sehen.
Ja, es wird eine Doku vom ZDF geben, die Redaktion Planet E. Die kommen auch noch mal wieder. Die haben schon mehrfach gedreht und kommen auch noch mal wieder, um noch einen Abschlussdreh quasi zu machen. Und wann dann der Sendetermin ist, das wissen die selbst, glaube ich, noch nicht. Also das wird noch ein bisschen dauern, Ende des Jahres vermutlich. Aber auf jeden Fall kommt da eine Doku.
Lässt sich die Dagmar einigermaßen gut gegen den Wind segeln und gibt es eine automatische Steuerung?
Es gibt einen Autopiloten, wie man sagt, aber der funktioniert wirklich nur, wenn die Maschine läuft. Das ist gewollt so, damit man unter Segeln eher immer auch konzentriert das Schiff spürt unter sich. Und ja, die Dagmar Orn ist natürlich keine moderne Yacht, die sehr viel Höhe segelt. Auch das Kreuzen ist natürlich mit so einem traditionellen Rig viel, viel aufwendiger als bei einer modernen Yacht, wo man unter anderem Rollfock und Rollsegel hat. Das haben wir ja alles nicht. Es ist ja alles manuell.
Letzte Frage, warum habt ihr kein Ruderhaus an Deck? Der Steuermann ist ja jeder Witterung ausgesetzt.
Ja, die Frage stellt mir jeder und auch aus der Crew höre ich das immer wieder mal. Aber das hat eigentlich auch einen ganz praktischen Hintergrund. Auf der einen Seite, weil die Kommunikation und die Übersicht natürlich viel besser ist, als wenn man irgendwo in einem Ruderhaus drin steht. Ja, es ist eben halt so. Es ist eben halt ein Schiff, wo man bei Wind und Wetter draußen ist. Und insofern muss man damit durch.
Du liebst das so, ne?
Ich mag es, also weil man den besten Überblick hat, man kann am besten kommunizieren und ein Ruderhaus ist immer auch so ein bisschen so eine Kapsel, wo man sich zurückzieht. Wenn man alleine oder kleiner Crew unterwegs wäre, wäre es vielleicht noch was anderes, aber da wir bei diesem Schiff ja immer auch irgendwie präsent sind, ist das einfach so.
Wie geht's denn jetzt weiter? Wie ist die Wettervorhersage aktuell und hast du schon einen Plan, wann ihr ablegen könnt?
Naja, das ist ja das, was ich vorhin sagte, dass das ein bisschen von der Eislage abhängig ist. Also ich denke, diese Woche werden wir jetzt noch hier bleiben und ich hoffe, dass wir dann irgendwie so am Wochenende, Anfang nächster Woche in Fahrt kommen. Das Wetter hier ist, ja, wenn ich so hochgucke, bewölkt. Wir hatten am Wochenende, war es ganz schön, aber jetzt in dieser Woche haben sie ein bisschen regnerisches, bewölktes Wetter vorhergesagt, bisschen kühl, also nicht so warm und sonnig wie bei euch im Moment.
Ja, morgen wird es wieder richtig heiß und da kommt auch noch einiges auf uns zu hier. Ja, Arvid, wie machen wir weiter? Wollen wir noch eine Folge machen, bevor ihr dann in den hohen Norden ablegt?
Ja, das können wir machen. Ich versuche dann mal ein etwas ruhigeres Plätzchen zu finden als dieses hier jetzt gerade.
Ich finde, zum Zuhören war es okay. Einmal hat man gehört, dass es eine deutsche Touristengruppe ist, aber ja.
Ich bin hier sozusagen okay. Umzingelt im Moment von Leuten.
Sehr lustig. Ja. Okay, Arvid, aber die Daten sind schon fast hochgeladen. Du musst da jetzt gar nicht noch 3-4 Bierchen trinken, wie wir das letztes Jahr schon mal hatten.
Schade eigentlich, ja.
Ja. Okay, gut. Grüß alle, die an Bord sind. Wie ist das jetzt mit so einer eingespielten Crew und Neulingen? Das muss ich auch erst zurechtruckeln dann, oder?
Ja, das muss ich ein bisschen zurechtruckeln, aber viele kennen das Schiff ja schon. Einige sind neu wirklich dabei, aber das spielt sich, glaube ich, ein. Insofern sind so ein paar Hafentage auch ganz gut, dass man einfach nochmal in aller Ruhe sich in alle Einzelheiten einarbeiten kann und vor allen Dingen auch in Ruhe mit allen die ganze Planung durchsprechen kann und Aufgaben verteilen kann und so weiter.
Super. Liebe Grüße an Bord und dann freue ich mich darauf, wenn du dich meldest und wenn wir die nächste Folge aufzeichnen.
Alles klar. Dankeschön. Schöne Grüße zurück.
Das war Expedition Ocean Change, ein Podcast von Arvid Fuchs und Bärbel Fehning.